Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Herzlich willkommen alle, die hier im Saal sind und auch natürlich herzlich willkommen alle, die uns über den Stream jetzt oder zeitversetzt zuschauen. Ich möchte uns zu Beginn des Gottesdienstes die Losung und den Lehrtext für den heutigen Sonntag lesen. Die Losung im 1. Mose, Kapitel 1, der Vers 3. Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Der Lehrtext aus Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich möchte stille werden und zum Gebet einladen und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, du hast einen neuen Tag geschaffen. Einen neuen Tag, den wir dankbar aus deiner Hand nehmen wollen. Ja, es ist Sonntag, der Tag, an dem wir uns im Gottesdienst auf dich ausrichten wollen, an dem du uns auch dienst. Ja, so möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, dass du uns zugesagt hast, dass du mitten unter uns bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, willst du mitten unter ihnen sein. Und da möchte ich dir für danken, dass du uns diesen Vormittag und den Gottesdienst segnest. Amen. Bevor wir jetzt das nächste Lied singen, wollen wir die Kollekte einsammeln und die Kinder ziehen gleich aus in den Kindergottesdienst.
Schönste Melodie erzählt nun für alle. schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht.
Wie kommt es, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst bist? Oder wieso guckst du dir dieses Video an? Okay, also von vielen, die hier heute Morgen sitzen, weiß ich, sie leben ein Leben mit Jesus und sind hier, um diese Beziehung zu Jesus zu vertiefen, zu festigen, von ihm zu hören, mehr über Jesus zu erfahren, mit anderen Christen zusammen zu sein oder auch, weil das einfach irgendwie dazugehört. Vielleicht bist du aber auch durch einen Zufall, vielleicht auch durch einen Unfall, auf dieses Video gestoßen. Vielleicht sogar durch eine Empfehlung. Das würde mich freuen. Aber in einen Gottesdienst gehen, das würdest du nie im Leben tun. Weil du mit Jesus und all diesem frommen Kram gar nichts anfangen kannst. Du findest es skurril und irgendwie abgefahren, dass Leute, die vernünftig sind oder wenigstens auf den ersten Blick vernünftig zu sein scheinen, so etwas wie einen unsichtbaren Freund haben, mit dem sie durchs Leben gehen. Ein übernatürliches Glauben. Komisch, oder? Wenn du so drauf bist, wenn das auf dich zutrifft, dann gehörst du vermutlich zu den 39% der Menschen, die gemäß einer INSA-Umfrage von 2021 nicht an Gott glauben. Vielleicht ist es bei dir aber auch genau andersrum und du gehörst zu den witzigerweise ebenfalls 39%, die gemäß dieser Umfrage an Gott glauben. Also diese zweiten 39%, die an Gott glauben, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die an Jesus Christus glauben, an den Gott der Bibel, aber man kann schon sagen, die sind am Glauben, so wie wir ihn hier in unserer Gemeinde leben und verstehen, irgendwie näher dran.
ein Stück jedenfalls. Der eine mehr, der andere weniger. Wir schauen uns heute eine Begebenheit in der Bibel an, in der zwei Menschen vorkommen, die ebenfalls unterschiedlich weit von Jesus weg sind, beziehungsweise an Jesus dran sind. Nämlich ein Pharisäer und eine Sünderin. Dazu reisen wir rund 2000 Jahre zurück in der Zeit, in das Land Israel, wo Jesus als Wanderprediger damals unterwegs war. Und wir gehen in das Haus des Pharisäers. Dazu muss man wissen, die Pharisäer, das war damals die religiöse Elite. Die sagten den Leuten, wo es in Richtung Glauben und Religion lang ging. Das waren aber auch, wenn man die biblischen Geschichten liest, waren das die bösen Buben. Das waren die Endgegner von Jesus. Mit denen hatte er ständig Zoff. Und die Pharisäer, die waren neidisch auf den Erfolg, den Jesus bei den Menschen hatte. Und sie ärgerten sich grün und blau und schwarz, dass er sich selbst den Sohn Gottes nannte. Das ging gar nicht. Gotteslästerung. Aber jetzt in unserer Geschichte passiert etwas Besonderes. Da hat nämlich einer dieser Pharisäer Jesus zum Essen eingeladen in sein Haus. Und wer die Geschichte mitlesen will, eine Bibel oder ein Smartphone da hat, der Text steht in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und ich lese das gleich nach der Elberfelder Übersetzung. Die klingt vielleicht ein bisschen altertümlich oder ganz bestimmt sogar, hat aber den Vorteil, dass es eine sehr präzise Übersetzung ist. Und deswegen schätze ich sie. Sie ist also ganz dicht dran am Original, am Grundtext. Und der Vers 36, der erste Vers dieser Geschichte, lautet wie folgt. Es bat ihn, also Jesus, einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er, also Jesus, ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Legte sich zu Tisch, stand da. Das ist vielleicht überraschend, denn wir setzen uns ja an den Tisch. Das hat man aber damals nicht gemacht, sondern man hat sich zu Tisch gelegt. Und das ist wichtig, den Unterschied zu kennen, damit wir die Begebenheit als Ganze, was da so passiert, besser verstehen und uns das vor unserem geistigen Auge vorstellen können. Und damit wir es uns noch besser vorstellen können, kriegen wir das jetzt in Teilen jedenfalls pantomimisch dargestellt. So, ich lese also den Bibeltext und ihr schaut, was sich hier so tut. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers. Und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Dann trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wir können uns unser Leben vorstellen wie eine Reise. Und im Lauf dieser Reise entwickeln wir Werte, Weltanschauungen, Überzeugungen. Kinder übernehmen das meist von ihren Eltern oder von anderen Bezugspersonen. Und später, im Laufe unseres Lebens, können sich diese Werte und Überzeugungen ändern und weiterentwickeln. Dazu gehören auch religiöse Überzeugungen. Möglicherweise ist unser Leben eine, ja, wie eine Reise, eine geistliche Reise, die uns spirituell auch führt von einem Ort zum anderen, an dem wir uns weiterentwickeln und uns Gedanken machen über Dinge, die mit Glauben zu tun haben. Und vielleicht führt uns diese Reise auch irgendwie in den Dunstkreis von Jesus. Ob wir jetzt in einem Gottesdienst sind oder per Zufall auf ein Video gestoßen sind, in dem es um solche Themen geht, das kann sein. Und für einige von uns bleibt Jesus nicht nur eine religiöse Überzeugung, ein guter Mensch, der irgendwann mal gelebt hat, sondern sie gehen noch einen Schritt weiter und gehen eine Beziehung mit Jesus ein. Und so können unterschiedliche Menschen unterschiedlich weit weg von Jesus sein oder nah dran. Das ist ganz verschieden und das ist auch bei den beiden Personen in unserer Geschichte so, bei dem Pharisäer und der Frau. Die Nähe des Pharisäers zu Jesus ist eher oberflächlich. Er kennt ihn nicht wirklich. Sicher hat er von seinen Pharisäerkollegen von Jesus gehört. Vielleicht hat er auch selber erlebt, wie Jesus öffentlich spricht. Vielleicht hat er beobachtet, wie Jesus mit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern umgeht. Ich denke, er ist zumindest neugierig. Also, dass Jesus Gottes Sohn ist, das kann sich dieser Pharisäer nicht vorstellen, weil einfach nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber vielleicht ist er ja doch ein Prophet. Und das möchte der Pharisäer gerne näher wissen, näher herausfinden. Und deswegen lädt er Jesus in sein Haus ein. Das ist ganz schön mutig. Denn was würden die anderen Pharisäer dazu sagen? Aber das ist ihm egal. Er schert hier aus seiner Peer Group aus und macht sein eigenes Ding. Und so eine Einladung zum Essen, eine Einladung in das Haus, das ist schon eine große Sache. Das ist bedeutungsschwer. Das ist heute so und damals war es noch viel mehr. Also er geht ein ganzes Stück auf Jesus zu, auf seiner Reise, auf seiner geistlichen Reise. Aber andererseits bleibt er auch auf Distanz. Jesus weist ihn ja darauf hin. Er verweigert Jesus die für einen Gastgeber üblichen Pflichten. Die Fußwaschung, den Begrüßungskuss, eine Salbung. Das ist schon ziemlich strange. Das ist wie wenn wir Besuch zu uns einladen, geben dem aber nicht die Hand und bieten ihm auch nicht mal einen Kaffee an. Ja, okay, nach Corona oder durch Corona hat das mit dem Händeschütteln ein bisschen nachgelassen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und dann haben wir diese Frau, die hier als Sünderin bezeichnet wird und offenbar stadtbekannt war. Sie drängt sich unverschämt in das Haus des Pharisäers hinein, überwindet jede Distanz, um zu Jesus zu kommen. Sie weint, sie wäscht Jesus die Füße mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren. Sie kennt ihren Zustand, sie weiß, wie es ihr geht, natürlich weiß sie das. Sie hat einen schlechten Ruf und sie weiß, dass dieser schlechte Ruf berechtigt ist. Ihr Leben ist kaputt. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und Jesus erscheint ihr als letzter Ausweg. Sie sehnt sich nach Vergebung, nach Erlösung, ja, nach einem neuen Leben. Das alles erhofft sie sich von Jesus. Und ich denke, sie hofft das nicht nur, sie weiß, sie ist fest davon überzeugt, dass Jesus ihr das alles geben kann. Wenn es einer kann, dann er. Und darum salbt sie seine Füße mit diesem kostbaren Salböl, um das zum Ausdruck zu bringen, ihre Liebe zu ihm, ihre Hoffnung auf ihn hin. Und sie will ganz nah bei Jesus sein. Also beide, der Pharisäer und die Frau, sie sind beide Jesus ein Stück näher gekommen. Der eine nur ein Stück weit, die andere ganz nah. Und beide hatten so ihre eigenen Gründe. Wie ist das mit dir? Geht es dir ähnlich? Kannst du dich mit dem Pharisäer identifizieren und seinen Gründen? Oder mit der Frau und ihren Gründen? Oder hast du deine ganz eigenen Themen, Fragen, Probleme, die dich dazu veranlassen, irgendwo ein Stück weit näher zu Jesus zu kommen? Ja, jetzt haben wir uns angeguckt, den Pharisäer, die Frau. Was ist mit Jesus? Wie reagiert er? Wie findet er die Gründe des Pharisäers? Wie findet er die Gründe der Frau? Wie findet er deine Gründe? Nun, Jesus ist immer offen für Begegnungen. Er weist keinen ab. Wenn Leute ihn näher kennenlernen wollen, ein bisschen oder ein bisschen mehr oder ganz doll, das findet er gut. Ganz egal aus welchen Gründen, er lässt sich darauf ein. Und damit startet ja auch schon unsere Geschichte. Jesus lässt sich in Simons, also dieses Pharisäers Haus, einladen. Er hätte es ja auch ganz anders machen können. Er hätte sagen können, oh nee, zu dem gehe ich nicht. Der will doch bloß seine Neugier befriedigt kriegen. Der will mich auf die Probe stellen, der will mir auf den Zahn fühlen, ob ich ein Prophet bin oder nicht. Nee, da lasse ich mich nicht drauf ein. Das sind keine legitimen Gründe, mit mir näher in Kontakt zu kommen. Mit den Pharisäern sollte ich sowieso lieber nichts zu tun haben. Besser auf Abstand bleiben. Die wollen mir nichts Gutes. Und wenn ich mit denen zusammen gesehen werde, naja. Aber das macht Jesus nicht. Wir kennen das heute aus Politik und Gesellschaft, da läuft es ja genauso. Da steht Abgrenzung im Vordergrund. Ich sehe es so, du siehst es anders, wir reden nicht miteinander. Aber das verhärtet die Fronten, das führt zu Stillstand, zu Blockade, da geht es nicht weiter. Jesus lässt sich immer auf Begegnungen ein, ganz egal mit wem. Und natürlich weiß er, welche Vorbehalte dieser Pharisäer gegen ihn hat, welche Vorbehalte die anderen Pharisäer gegen ihn haben. Er redet das auch nicht schön, sondern er legt seinen Finger in die Wunde und zeigt genau auf, Punkt für Punkt, was dieser Simon falsch gemacht hat, wo er die Mindeststandards der Gastfreundschaft verletzt hat. Die Kritik ist berechtigt, aber für Jesus ist das nicht ausschlaggebend. Er geht trotzdem in Simons Haus, lässt sich einladen und er weiß, nur wenn ich dem anderen begegne, wenn ich den Kontakt suche mit ihm, auch mit dem, der mich ablehnt, mit dem, der die Dinge anders sieht als ich, nur dann, wenn ich ihm begegne, hat er die Chance, sich zu verändern. Auch dieser Frau begegnet Jesus ohne Vorbehalte. Er lässt zu, dass sie seine Füße berührt. Obwohl die Gesellschaft diese Frau als sündig ansieht. Und diese Berührung ist für unseren Pharisäer Simon ein klares Indiz dafür, dass Jesus kein Prophet ist. Dass er nicht weiß, was das für eine Frau ist. Denn wenn er das wüsste, dann würde er das ja nicht zulassen, dass sie ihn anfasst. Aber Jesus weiß eben doch Bescheid. Er kennt die Frau durch und durch, besser als jeder andere, besser als sie selbst. Und er spricht ihr drei Dinge zu. Die Vergebung der Sünden in Vers 47 und 48. Er spricht ihr Rettung zu. Er spricht ihr Frieden zu. Das ist das, was Jesus dieser Frau gibt und was er auch für dich im Angebot hat. Ja, am Anfang hatte ich erklärt, wie das hier mit dem Liegen zu Tisch aussieht. Und ihr dachtet jetzt vielleicht, damit wüssten wir alles, um diese Geschichte zu verstehen. Aber da ist noch eine Sache, die muss man heute wirklich erklären, weil kaum einer damit was anfangen kann. Erst recht nicht, wenn er nicht im frommen Dunstkreis zu Hause ist, wenn er nicht in eine Gemeinde wie diese hier geht. Nämlich, da sind so Begriffe Sünderin, Sünde, Sündenvergebung. Was hat's damit auf sich? Nach einer Statista-Umfrage von 2017 glauben nur noch 10% der Befragten an die Sünde. Was immer das jetzt heißen mag, Glauben an Sünde. Ich verstehe das so, dass diese 10% glauben, dass es so etwas wie Sünde gibt und dass das womöglich irgendwie relevant ist. Jeder kennt natürlich den Verkehrssünder. Zudem wird man, wenn man gegen Regeln der Straßenverkehrsordnung verstößt. Und vielleicht ist deine Vorstellung von Sünde im christlichen Kontext ja ähnlich. Sünde, das sind Verstöße gegen irgendein Regelwerk. Ein Regelwerk, mit dem du als Nichtchrist gar nichts zu tun hast. Also was soll's, was geht's dich an? Aber bei Sünde geht's um mehr. Da geht's also nicht um Regelverstöße, sondern dieses Wort, wenn man jetzt im Deutschen das Wort Sünde sich anguckt, dann kommt das aus dem Altgermanischen und hat mit dem Wort Sund zu tun. Sund, das haben wir schon mal gehört, das Wort kennen wir. Zum Beispiel kennen wir den Öresund, eine Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Ja, und dann bin ich auf meiner geistlichen Reise unterwegs und stehe an der Kante so eines Sunds. Und ich ahne da in der Ferne irgendwo das andere Ufer. Und ich weiß, da ist Gott in seiner Allmacht, in seiner Heiligkeit, in seiner Ewigkeit. Aber ich komme nicht rüber, denn da ist keine Brücke, da fährt auch keine Fähre und schwimmen ist nicht. Es ist zu weit, das Ufer ist zu steil, das geht nicht. Und das ist das, was Sünde bedeutet, das Getrenntsein von Gott. Ich hier und Gott da ganz woanders und ich kann nicht hinkommen, getrennt sein von Gott. Dazu muss ich nicht irgendwelche Regelverstöße begehen, sondern das ist mein Grundzustand, das ist der Grundzustand des Menschen von Anfang an, getrennt sein von Gott. Und dann kommt Jesus. Und er ist es, der von der anderen Seite eine Brücke schlägt, zu mir rüber. Er kommt selber. Er ist selber die Brücke, er kommt, nimmt mich in den Arm und er nimmt mich sogar in seine Familie auf. Gott, der Vater, sein Vater, wird auch mein Vater und ich ein Kind Gottes. Und gibt es dann noch irgendeine kleinteilige Abrechnung der Regelverstöße? In unserer Geschichte ist das nicht der Fall. Die Frau in unserer Geschichte, sie spricht kein formal korrektes Sündenbekenntnis. Sie beichtet auch nicht ihre einzelnen Taten. Sie sagt kein einziges Wort. Aber ihre Herzenshaltung, die sagt alles. Und Jesus versteht das. Er versteht sie durch und durch. Er weiß, wie es um ihr Herz steht. Und er spricht ihr zu, deine Sünden sind vergeben. Die Trennung ist überwunden. Wir erfahren nicht, wie es mit dieser Frau weiterging. Nach der Geschichte in der Bibel kommen ganz andere Begebenheiten. Wir hören nichts mehr von ihr. War ihr Leben ab jetzt vollkommen problemlos? Ganz bestimmt nicht. Aber sie hat den Frieden Gottes in ihrem Herzen. Und sie hat damit ein festes Fundament für die Zukunft. Die Zukunft in ihrem irdischen Dasein und die Zukunft darüber hinaus. Wir erfahren auch nicht, wie es mit Simon dem Pharisäer weiterging. Merkte er durch die Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat, dass er selbst Sündenvergebung braucht? Auch wenn er zur frommen Elite zählt? Und hat er diese Einladung Jesu, sich seine Sünden vergeben zu lassen, angenommen? Oder blieb er doch lieber auf Distanz? Wir wissen es nicht. Wir wissen aus der Bibel, dass eine ganze Reihe von Pharisäern sich später Jesus angeschlossen haben. Ob Simon dabei war? Und was ist mit dir? Wie geht's mit dir weiter? Hast du den Mut zu einer Beziehung mit Jesus? Oder du steckst schon lange in dieser Beziehung mit Jesus drin und merkst aber, da müsste mal wieder was aufgefrischt werden. Möchtest du das? Oder willst du dich erstmal nur auf Distanz weiter informieren, was es mit dem Glauben, was es mit Jesus auf sich hat? Das alles ist okay. Mach das. Ganz am Anfang des Gottesdienstes haben wir das Lied gesungen, No Longer Slaves. Ich bin kein Sklave der Angst mehr, ich bin ein Kind Gottes. Und da gibt es so eine Zeile, ich wurde neu geboren in deine Familie hinein, durch meine Adern fließt dein Blut. Also dieses Lied und speziell diese Zeile, die packt mich immer wieder. Das ist großartig, Kind Gottes zu sein, Mitglied in Gottes Familie. Und das ist so das Größte, was ein Mensch überhaupt erreichen kann, finde ich. Damit gibt es dann auch kein Unmöglich mehr. Kommt in dem Lied auch zum Ausdruck. Ja? Also da heißt es ja, du teilst vor mir das Meer und ich kann einfach durchgehen. Das ist großartig. Teresa von Avila hat es vor 500 Jahren so formuliert, Gott und ich, wir zusammen sind immer die Mehrheit. Ja, toll, ne? Gott und ich, wir zusammen sind immer die Mehrheit. Und Udo Lindenberg greift das auch auf, also hat mich jetzt verwundert, er ist mir bislang nicht so als einer, aufgefallen, der im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Er hat in seinem Lied Stärker als die Zeit, hat er von seiner Familie gesungen. Und man könnte meinen, er greift dieses durch meine Adern fließt dein Blut auf und er beschreibt die Familie Gottes. Da heißt es nämlich, so wie der Sturm, so wie die Flut, nichts hält uns auf, wir sind ein Blut. Unsere Familie, kannst du sicher sein, das bleibt. Denn wir sind stärker als der Tod und als die Zeit. Ewiges Band, das nie zerreißt und alles, was ich will, ist, dass du das auch weißt. Ja, und wenn unsere Reise auf dieser Seite des Lebens irgendwann zu Ende geht, dann ist die Zugehörigkeit zur Familie Gottes in der Tat das Einzige, was bleibt. Alles das, was wir Großartiges in unserem Leben erreicht haben, zählt nicht mehr. Und wenn wir nichts Großartiges erreicht haben, sondern hinter dem zurückgeblieben sind, was wir von uns selbst erwarten oder was andere von uns erwarten, das zählt dann auch nicht mehr. Ich denke an Johannes Rau. Er war 20 Jahre lang Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und danach war er sogar Bundespräsident. Er hat also viel erreicht in seinem Leben. Aber auf seinem Grabstein steht nichts davon. Auf seinem Grabstein steht sein Name, ein Porträt, Geburtsdatum, Todesdatum. Und ganz unten am Rand des Grabsteins, da steht ein Satz. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was bleibt. Amen.
Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, sowohl in deinem Leben als auch in deinen Gedanken jetzt gerade. Wir wollen jetzt zusammen 4 Lieder singen und ich lade euch ein, diese Zeit zu nutzen, diesen Gedanken vielleicht nachzugehen, wenn das gerade für dich dran ist. Vielleicht ist es auch einfach dran, mitzusingen, aufzustehen, vielleicht auch einfach sitzen zu bleiben. Guckt, dass für euch gerade gut ist und dran ist. Wir wollen gemeinsam singen.
Once was.
Falls du gleich mit jemandem beten möchtest, mit jemandem reden möchtest, werden auch hier vorne in den ersten Reihen Mitarbeiter stehen. Vom Seelsorgeteam sind auch Leute da und auch unser Pastor Lasse Eggers ist auch noch für Gespräch und Gebet da. Ich lade noch ein, gleich zu verweilen auf eine Tasse Kaffee oder aufgrund der warmen Temperatur vielleicht auf ein Glas Wasser. Bleibt einfach noch hier, lasst uns noch Gemeinschaft haben. Veranstaltungen im Laufe der Woche finden wir in den Mittwochsnachrichten. Mittwochsnachrichten, ein Newsletter, den man beim Gemeindebüro abonnieren kann, seine E-Mail-Adresse dahinterlegen kann. Da stehen alle wichtigen Termine drin, die wir im Laufe der Woche und des Monats haben. Schaut einfach rein, wenn ihr ihn noch nicht habt, könnt ihr ihn gerne abonnieren. Zum Vater Unser und zum Schlusssegen bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. In Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Amen. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.